Heute geht's um Freiheit. So ein bisschen. So ein Teil davon. Also, ja. Fange ich mal mit der Bibelstelle von Johannes 8, 30 bis 36 an. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm: Wir sind Abrahams Kinder. Wir haben nie, niemals, jeweils jemandes Knecht, wir sind nie jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Also die Wahrheit macht frei. Und dazu muss man die Wahrheit erkennen oder anerkennen. Und darum geht es heute ein bisschen. Was ist Wahrheit? Oder fangen wir erstmal an, was ist Freiheit? Wenn ich frei bin, dann kann ich eigentlich machen, was ich will. Was ist Wahrheit? Für mich ist Wahrheit das, was eigentlich in der Bibel steht. Nur kann ich halt nicht alles, was ich jetzt so eins zu eins lese, annehmen oder im weitesten Sinne dann im Herzen erkennen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Auch weil ich durch verschiedene Erkenntnisse aus der Bibel, aus dem Wort Gottes frei wurde. In Lukas 9,23 steht, wie Jesus sagt: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Also schon heftig, finde ich. Sich selbst verleugnen, sich selbst aufgeben. Ich habe irgendwann mal oder immer wieder mal vor Gott meine bedingungslose Kapitulation gegeben. Und bedingungslos heißt an der Stelle wirklich, dass ich überhaupt keine Bedingung an Gott gestellt habe. Klar, Gott verspricht einiges an Segen, an Liebe und so weiter, an Kraft. Aber es geht dabei nicht mehr nach meinem Kopf, sondern nach seinem. Aber was will Gott von uns? An was ist er am meisten interessiert? An das, was uns eigentlich ausmacht, an unseren Herzen. Sich verleugnen heißt, sich total aufzugeben. Es hat auch ein bisschen den Teil von gegen sich selbst kämpfen, aber das hatte ich schon in der letzten Predigt. Darauf will ich heute nicht hinaus. Mir ging es wirklich so, dass ich Jesus mein Leben gegeben habe. Ich habe zwar alles in meiner Macht Mögliche getan, um irgendwie mein Leben auf die Reihe zu kriegen, aber das Gelingen liegt doch letztlich bei Gott. So wie es, ja, wie es in Philipper 2, 12 bis 14 steht. Meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Ihr seid gerettet. Und das soll sich an eurem Leben zeigen. Deshalb lebt heute nun in Ehrfurcht vor Gott und in ganzer Hingabe an ihm. Er selbst bewirkt ja beides in euch, den guten Willen und die Kraft, ihn auch auszuführen. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenen Murren und misstrauischen Zweifeln. Das heißt im Klartext: Jetzt entspann dich mal. Du musst kein besserer Mensch werden, wenn du dich irgendwie zu Jesus bekehrt hast. Ich denke, du wirst es automatisch, wenn du ihn angenommen hast und seinen Geist hast. Ich glaube, dass Gott dich wirklich persönlich auf das anspricht, wo du einfach Missstände hast. Du bist das für das Gelingen deines Lebens nicht allein verantwortlich. Oder eigentlich überhaupt nicht verantwortlich. Jesus sagt ja auch in der ersten Stelle, dass wir das Leben erhalten werden, wenn wir es aufgeben. Dass wir Leben kriegen dafür, dass wir unser Leben weggeben. Dass wir quasi auch ein neues Leben kriegen. Ja, und das finde ich an der Stelle wirklich befreiend, weil es liegt in Jesu Hand, was aus meinem Leben wird. Und ich vertraue darauf, dass das was Gutes wird. Aber dann kommen ja schnell die Gedanken, wenn man sich so bekehrt hat und so. Ich meine, das macht, glaube ich, jeder mal durch. Ja, man muss doch als Christ den Leuten sagen, dass es Jesus gibt und ja, Leute so ein bisschen evangelisieren und so. Das höre ich immer wieder mal. Also meine persönliche Meinung dazu ist einfach, bekehre nicht, sondern lebe. Weil indem du einfach ja gechillt vorlebst, kannst du viel mehr beeindrucken, als wenn du krampfhaft versuchst, irgendwelche Leute zu bekehren. Also müssen tun wir da schon mal gar nichts. Gott bewirkt in uns das Wollen und das Gelingen. Es sind nicht wir, die wir uns verkrampfen oder ändern müssen. Wir sind frei vom Gesetz. Und wir sind durch Jesus zur Freiheit befreit, wie es in Galater 5,1 steht. Wo Paulus sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Für mich heißt das, dass ich einerseits durch pure Gnade von jeglichem gesetzlichen Kram befreit bin und zum anderen, was für mich viel wichtiger ist, ich bin von dieser Welt befreit. Ich muss nicht mehr das adaptieren, was hier in der Welt ist. Und da finde ich die Worte von Jesus richtig cool, die er in Johannes 16,33 sagt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dabei habe ich mir erstmal so die Frage gestellt, ja, wovor haben wir eigentlich genau Angst in der Welt? Da kam als erstes so die Existenzangst, ja. So, hua, Job, Arbeit, Geld verlieren, was soll ich essen und so weiter. Und da sagt die Bibel in Matthäus 6,25 ganz klar, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib nicht mehr als die Kleidung? Also Jesus sagt da ganz klar, macht euch darum keine Sorgen. Und zum anderen diese andere Existenzangst, wie wir in der Welt angesehen werden oder in der Welt stehen. Dass wir vielleicht denken, jetzt müssten wir gerade als Christ und Kinder Gottes eben die Kings in der Welt sein. Dass wir uns in der Welt darstellen müssen. Müssen wir das wirklich? Ich denke da an Jesus, der auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Also ich glaube nicht, dass der da besonders viel hergemacht hat eigentlich mit so einem Esel. Aber wenn wir glauben, was darstellen zu müssen, denke ich, müssen wir anfangen, uns selbst zu verleugnen. Und dann müssen wir eben das nicht mehr. Da müssen wir nicht mehr irgendwie wer sein hier. Und für mich heißt es eigentlich, dass ich dieser gefallenen Welt geistig so richtig schön den Stinkefinger zeigen kann. Und das wirklich aus vollem Herzen. Ich muss mich nicht mit, was weiß ich, des bundesdeutschen liebsten Kind befassen. Ich lebe auch irgendwie ohne, oder was weiß ich, wenn Uschi Glast, Ben Hurt und Karl vom Lagerfeld, muss ich da noch lange nicht mitmachen. Ich erkläre mich da wirklich im Namen Jesu frei davon. Und die Bibel tut das auch, wie zum Beispiel in Galater 5,1. Außerdem gilt, Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Das steht in 1. Korinther 3, 19. Und da ich auf der Seite Gottes bin, kann ich mich aufgrund dessen gegen die Welt im geistlichen Sinne einfach widersetzen. Ich meine, man braucht sich nur die Welt irgendwie anzugucken und man erkennt eigentlich, wie absurd sie funktioniert, ja. Entweder man macht mit oder man steigt zumindest geistlich aus. Ich weiß, dass keiner von mir verlangt, dass ich irgendwie mitmache, deswegen nehme ich mir einfach die Freiheit, das nicht zu tun. Wir müssen auch nicht unseren Glauben vor anderen Menschen rechtfertigen. Ich denke, Gott macht das. Wir können zwar Zeugnis geben, aber rechtfertigen können wir das nicht. Und wir sind zwar in dieser Welt für unser Leben verantwortlich, aber letztlich hat's Gott in der Hand, weil wir sind Kinder Gottes. Und ja, in ihm, in Gott ist die Freiheit. Und so absurd das jetzt klingt, denn wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann erlangen wir automatisch Erkenntnis über ihn. Und über diese Erkenntnis werden wir frei. Aber zum Thema Freiheit in der Welt erzähle ich mal eine Geschichte. Satan hat eine weltweite Versammlung einberufen. In seiner Eröffnungsansprache sagte er zu seinen Dämonen: Wir können die Christen nicht davon abhalten, in ihre Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch nicht vom Bibellesen abhalten und auch davon die Wahrheit zu erkennen. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, eine intime persönliche Liebesbeziehung zu Jesus zu entwickeln. Wenn sie diese Beziehung zu Jesus gewinnen, ist unsere Macht über sie zerbrochen. Also lasst sie in ihre Gemeinde gehen. Lasst ihnen ihren konservativen Lebensstil, aber stehlt ihnen ihre Zeit, sodass sie diese tiefe Beziehung mit Jesus, also dass sie nicht in diese tiefe Beziehung zu Jesus kommen können. Das ist, was ich, Satan, von euch, was ihr tut, meine Engel. Lenkt sie davon ab. Wie sollen wir das anstellen, fragten seine Dämonen. Haltet sie von unwichtigen Nebensächlichkeiten des Lebens, beschäftigt und erfindet unzählige Programme, um ihre Gedanken in Besitz zu nehmen, antwortete Satan. Verleitet sie zum Ausgeben, Verbrauchen, Verschwenden und zum Ausleihen, Borgen und wiederum Ausborgen. Überredet die Frauen, lange arbeiten zu gehen und ihre Ehemänner 6 bis 7 Tage jede Woche zu arbeiten, 10 bis 12 Stunden am Tag, damit sie sich ihren leeren Lebensstil leisten können. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Denn wenn ihre Familie sich bald in Bruchstücke aufteilt, wird ihr Zuhause keinen Schutz mehr vor dem Druck der Arbeit bieten. Putscht ihre Gedanken derart auf, dass sie die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verlockt sie dazu, den Radio- oder Kassettenspieler immer einzuschalten, wenn sie Auto fahren. Dass sie die Fernseher, Videorekorder, CD-Player und PCs in den Häusern ständig in Betrieb haben. Seht zu, dass in jedem Geschäft und Restaurant auf der ganzen Welt rund um die Uhr nicht biblische Musik läuft. Das wird ihre Gedanken durchdringen und ihre Einheit in Christus zerstören. Füllt die Kaffeetische und Magazine und Zeitungen, hämmert ihnen 24 Stunden am Tag die neuesten Nachrichten ein, überschwemmt die Straßen mit Werbeschildern, überflutet die Briefkästen mit Junkmail, Katalogen, Werbebefoldern und jede Art von Newslettern und Angeboten von Gratisprodukten, Diensten und falschen Hoffnungen. Füllt die Magazine und Titelseiten mit schönen, schlanken Models, dass die Ehemänner nicht mehr glauben, dass äußere Schönheit wichtig ist und dass sie unzufrieden mit ihren Ehefrauen werden. Das wird die Familien schnell spalten. Sogar in ihrer Erholung sollen sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Lasst sie von ihrem Urlaub erschöpft, beunruhigt und unvorbereitet für die kommende Woche zurückkehren. Lasst nicht zu, dass sie in die Natur hinausgehen, um Gottes Schöpfung zu bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, zu Sportveranstaltungen, Konzerten und ins Kino. Haltet sie beschäftigt. Wenn sie mit anderen Christen Gemeinschaft haben, verwickle ihre Gedanken in Klatsch und Smalltalk, sodass sie mit schlechten Gewissen und unbeständigen Gefühlen weggehen. Macht nur weiter. Lasst sich ruhig Evangelisationen machen und Seelen gewinnen, aber verstopft ihr Leben so mit so vielen guten Gründen, dass sie keine Zeit mehr haben, Kraft von Gott zu holen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Stärke leben, ihre Gesundheit und ihre Familie für die gute Sache opfern. Das wird funktionieren. Es war durchaus ein erfolgreiches Versammlungstreffen. Die Dämonen gingen eifrig an ihre Aufträge, Christen auf der ganzen Welt noch mehr zu beschäftigen und zu jagen, hier und dort hingehen zu müssen. Ich glaube, die Frage ist, war der Teufel mit diesem Konzept erfolgreich? Du entscheidest. Bedeutet busy being under Satan's yoke, unter Satans Joch sein? Das ist eine Frage, die kannst du dir mal selber stellen. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht in Vergnügungsparks gehen darf oder ähnliches. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unser Herz nicht an diesen weltlichen Sachen hängen. Dass wir nicht anfangen, uns danach zu orientieren und uns den Maßstab dieser Welt aufdrücken lassen. Und dann geraten wir halt schnell in einen Strudel uns von Zwang. Zum Beispiel, dass man sich mit Gewalt entspannen muss. Dadurch verlieren wir auch unseren inneren Frieden, den wir nur mit Gott bekommen können. Ich selbst versuche, mich so wenig wie möglich von der Welt beeinflussen zu lassen. Klar, das funktioniert nicht immer. Auf der anderen Seite versuche ich auch nicht ins Gesetzliche zu verfallen. Ich lebe mein Leben und ich glaube, wenn du mit Gott lebst, dann sag dir dann schon, wo du arbeiten oder an dir arbeiten lassen sollst. Die nächste Geschichte ist, dass du dir kein Bildnis von Gott machen solltest. Wie es in 5. Mose 5,8 steht. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben ist, im Himmel ist, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass wir ihn in ein Bild begrenzen. Aber wir machen das automatisch immer irgendwie. Als ich das erste Mal auf einem Segnungsgottesdienst im christlichen Zentrum Frankfurt war, und ich stand da so inmitten von umgefallenen Leuten, so ähnlich wie im Psalm 91,7, ne, wo es dann heißt, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich erreicht es nicht. Ja, also als ich mich da halt so wiederfand und ich war so der Einzige im Umkreis von 5 oder 10 Metern, der da noch stand, war ich einerseits enttäuscht und hatte auch auf der anderen Seite vor diesem Szenario Angst. Ich war auf jeden Fall enttäuscht von mir. Aber ich will jetzt hier nicht über den Toronto-Segen irgendwie urteilen. Ich will nur sagen, wie ich in dieser Situation reagiert habe. Ich war damals ziemlich frisch bekehrt und ich habe eben gedacht, naja, als guter Christ müsste mich da irgendwie auch umnieten. Aber irgendwie, als ich da noch da stand, habe ich mir irgendwie gedacht, dass irgendwas zwischen mir und Gott nicht stimmt. Und für mich wurde Gott immer mehr einfach nur noch Heiliger Geist, der mit dem unsichtbaren Vorschlaghammer draufhaut, sodass es mich umnietet. Ich habe Gott da begrenzt. Und irgendwie seinen Segen und seinen Geist eben auch. Ich bin bis heute nicht umgefallen. Heute kann ich aber sagen, na und, er liebt mich trotzdem, weil ich eben gelernt habe, dass man Gott nicht verstandesmäßig oder im Herzen so erfassen kann, dass man ihn vielleicht immer mehr erkennen kann, aber nie sagen kann, da und da ist Ende, da und da hört Gott auf. Gott liebt einen über so viele Wege, das kann ganz klein anfangen, das kann sein, wenn du, was weiß ich, früh verpennt irgendwie aus dem Haus gehst und du siehst am Wegesrand eine schöne Blume. Wenn du ganz kurze Momente hast, die einfach schön sind. Also wenn ich manchmal in die GSI fahre und ich sehe halt manchmal so kleine Dunstschwaden oder so, oder ich sehe einen Sonnenaufgang, wenn ich früh genug aufstehe. Ja, aber es ist echt schön so. Und Gott sagt doch einen dadurch auch, dass, ja, er sagt zu mir, dass er mich liebt dadurch. Das geht weiter, wenn Menschen auf einen zukommen und sagen, dass sie einen gern oder lieb haben. Manchmal schafft es Gott auch durch mein verstocktes Herz, das direkt zu sagen. Aber wie sehr uns Gott liebt, das kann man, glaube ich, erst im Himmel erfahren. Es steht in der Bibel drin, irgendwo, glaube ich, in der Offenbarung oder so, dass wir Gott preisen werden, nicht, dass wir es müssen. Wenn ich freiwillig Gott preise, dann wird es schon einen Grund haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Engel mit einer Kalaschnikow im Anschlag hinter mir steht und sagt, los, sing! Nicht vergessen, wir haben immer noch einen Gott der Freiheit, okay? Das ist eben eine ziemlich banale Erkenntnis, die mich frei macht. Die Erkenntnis, dass Gott mich liebt. Die Erkenntnis, dass ich durch Jesus in seinem Tod Heilsgewissheit habe. Und dass ich mir keine Angst mehr einjagen lasse, dass ich doch eventuell irgendwie über Umfahrten in die Hölle kommen könnte, wenn ich nicht aber ganz genau aufpasse. Ich denke, Gott passt da auf mich auf. Er kennt mein Herz und er weiß, dass ich zu ihm gehöre. Darauf stelle ich mein Leben. Aber das darauf stellen, das ist etwas, was entstehen muss. Das ist etwas, was ich jedem irgendwie wünsche. Dass das wächst. Weil das macht unheimlich frei. Denn in Römer 8, 31 steht, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?